So, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Das Thema heute Abend ist das Computerwesen des menschlichen Gehirns. Nun, ich will Sie nicht behandeln wie eine Klasse in der Polytechnik, nicht wahr? Das mache ich nicht. Wir wollen mal gucken, was das wirklich bedeutet, dass das menschliche Gehirn ein Computer ist. Wenn Sie bedenken, dass es wirklich ein Computer ist und dass es läuft ohne Kupfer und ohne Metall und ohne irgendwie all die Dinge, die man haben muss für Elektronik, und dass das alles kommt aus dem Staub der Erde, wenn Sie probieren würden, einen Computer zu machen ohne Draht, ich glaube, Sie würden ziemlich schnell einen Nobelpreis bekommen. Denn dieser Computer, der läuft langsamer als eine elektronische Maschine, weil der Strom langsamer fließt. Aber er ist viel, viel flexibler. Er kann viel mehr tun als der gewöhnliche Computer. Das werde ich dann im Laufe des Abends versuchen herauszuschälen. Aber ich hoffe, dass Sie mir nicht diesen gläsernen Blick entgegenströmen lassen, wenn ich zu technisch werde. Ich will nicht zu technisch werden, aber wissen Sie, wenn man diese Sachen, wenn man jahrelang, 40, 50 Jahre lang im Labor gelebt hat, kann ein Lapsus kommen. Nun, Sie wissen alle, was ein Lapsus ist, nicht wahr? Dass man sich vergisst und dann in einer fremden Sprache vorgeht und nicht merkt, dass die anderen sehr verdutzt gucken, nicht wahr? Und nicht verstehen, was man redet. Sie werden finden in der Schweiz, dass die meisten Kinder, wenn sie einen Menschen nur einen Moment angucken, dann wissen sie, welche Sprache sie benutzen müssen. Ob es Französisch, Deutsch oder Italienisch oder Romanisch, was es sein muss. Sie wissen es. Ich weiß nicht, wie sie das tun, ob es die Farbe des Schnurrbartes ist oder was es ist, aber die wissen, und sie reden einen dann richtig an, meist. Nun, der menschliche Computer ist eine ganz merkwürdige Maschine. Es ist ein Computer, der uns erlaubt zu reden. Nun, ich wünschte oft im Zug, wenn man da sitzen, arbeiten will, und man sitzt in diesen wunderbaren Erfindungen, die man Großraumwaggons nennt, nicht wahr? Und da kann man das Geschrei vom letzten Kind unter 200 Menschen hören, und sie reden alle sehr laut. Man wünschte, dass die Computer plötzlich alle ausschalten würden, dass sie verstummen würden, nicht wahr? Aber bedenken Sie, dass die Fähigkeit, miteinander gesellschaftlich umzugehen, ist davon abhängig, dass der Computer einigermaßen gut funktioniert. Gott hat uns gemacht als sein Du, sein Gegenüber. Nur mit einem Gegenüber redet man. Und die Jünger des Herrn Jesus haben zu ihm eines Tages gesagt, ich lese es Ihnen vor, denn es ist ein sehr wichtiger Spruch, und es ist besser, dass Sie es direkt aus dem Wort Gottes haben. Es ist in Matthäus, Evangelium 6, Vers 5. Und der Herr Jesus sagte, wenn ihr betet, so seid nicht wie die Heuchler, denn sie beten gern. Das sind viele von uns, die keine Heuchler sind in dem Zustand, nicht wahr? In dem Fall. Geht es Ihnen genauso? Jedes Mal, wo es eben dazu kommt, dass wir, meine Frau und ich, ehe wir aufstehen morgens zusammen beten und ehe wir ins Bett gehen abends, dass wir zusammen beten, ich muss mir einen kleinen Ruck geben, dass ich bete und das Wort Gottes lese. Aber ich tue es. Und ich bin immer dankbar, wenn man das getan hat. Denn sehen Sie, und wenn ihr betet, so seid nicht wie die Heuchler, denn sie beten gern, wenn sie in den Synagogen und an den Straßenecken stehen, damit es die Leute merken. Nun, als ich in der Türkei war, haben sie mich natürlich sehr beäugt, weil ich kein Muslim war und alle meine Kollegen waren Muslim. Und zu bestimmten Zeiten, fünfmal am Tag, gingen sie alle raus und sie haben ihre Matten geholt, auch unter den Apparaturen im Laboratorium und haben dann gebetet mit der Stirn auf die Matte zu Allah. Und ich habe immer gedacht, ja, also wenn ich bete, bete ich im Geheimen. Ich tue das nicht, dass die Leute mich sehen. Und da habe ich immer meine Tür zugemacht, weil ich dann meine stille Zeit gehalten habe an meinem Arbeitstisch und habe dann die Bibel gelesen und gebetet. Nun, nach einigen Monaten kam ein Kollege von mir, ein Arzt, und er sagt, ja, ja, also Sie, die Frau vom Westen her, Sie sollten lernen, sich anzupassen. Ich so, ja, wie meinen Sie denn das? Er sagt, ja, Sie brauchen nicht zur Schau zu tragen, dass Sie ein Heide sind. Da war ich so verdutzt am Anfang, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und sonst bin ich nicht auf den Kopf gefallen, wenn Sie mich verstehen. Ich kann meist eine Antwort finden, irgendeine. Ich sage, ja, was meinen Sie, dass ich wie die Heiden, dass ich ein Heide bin? Ja, er sagte, wir sind alle fromme Muslime hier und wir beten fünfmal am Tag. Warum tun Sie das nicht? Das wäre doch viel besser. Die Leute würden dann wissen, dass sie zuverlässig sind, denn sie sind ein gläubiger Mann in dem Fall. Ich würde das tun. Und da habe ich ihm das gesagt hier. Wenn ich bete, bete ich im Geheimen. Er sagt, ja, das würde er verstehen, wenn man es als Showmanship machte. Das würde er verstehen. Aber in einer Muslimgesellschaft, wo sie wirklich Wert darauf legen, dass ein Mensch mit Allah redet, wäre es gut, wenn ich zeige, dass ich das nicht verabscheue. Nur eigentlich verstehe ich ihn nicht, wa? Nur hatte ich in meinem engen Horizont, hatte ich gedacht, gut, Sie sollen nicht wissen, dass ich bete. Und das war negativ. Denn die Grundeinstellung der Leute ist ganz anders als unsere Grundeinstellung. Und da habe ich dann mich angepasst und die Tür aufgemacht und gezeigt, dass ich auch bete, wenn Sie beten. Fünfmal am Tag. Und wissen Sie, alle Türen gingen auf einmal auf. In der ganzen Universität. Alle. Der Mann ist nicht der Heide, wie wir ihn gehalten haben. Und dann, als das fertig war und die Zeit von Ramazan kam, enthielt ich eine Einladung, an ihrem Fest teilzunehmen. Denn wenn dann die Sonne untergeht und das Licht angeht an der Moschee, kommen sie alle zusammen und nach 24 oder 12 Stunden Fasten und wo sie nichts getrunken haben, nichts gegessen haben, dann essen sie und trinken zusammen, sind fröhlich zusammen. Ich bekam eine Einladung dazu. Da bin ich hingegangen und habe mich gefreut mit Ihnen. Und ich habe dann gefragt, warum Sie das tun, das Fasten. Ob das irgendeinen Wert habe. Ob Sie meinen, dass Ihre Sündenvergebung erfahren dadurch. Und Sie sagten, nein, das ist es nicht. Wir wissen, dass Sünden nicht vergeben werden können. Aber wir denken, dass Allah das so machte, dass er uns diszipliniert, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir nicht alles machen können, was wir wollen. Das ist gut, dass ein Mensch sagt, Nein zu sich selbst. Nun, ich meine, das waren die Worte Jesu. Ein Mensch muss lernen, kann nicht mein Jünger sein, wenn er nicht Nein zu sich selbst sagen kann. Und als ich das hörte aus dem Mund eines Mannes, den ich für einen Heiden hielt, nicht wahr? Da habe ich gesagt, ja, ich sehe, dass die Disziplin sicher gut ist. Und deshalb mache ich die Disziplin mit Ihnen. Aber mir gibt es keine Vergebung der Sünden auf diese Art und Weise. Die Vergebung der Sünden kommt durch den Opfertod des Herrn Jesus, der sein Leben ließ für mich, dass meine Sünden weiß werden wie Schnee. Das haben sie dann gern angenommen. Nun, dieses Gebet hier, das müssen wir fertig lesen. Wenn ihr betet, so seid nicht wie die Heuchler, denn sie beten gern, wenn sie in den Synagogen und an den Straßenecken stehen, damit es die Leute merken. Wahrlich, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer und schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Das Wichtigste ist, dass das Beten ein Reden ist mit Gott und ein Hören auf das, was er einem sagt. Denn es ist nichts Schlimmeres in der Gesellschaft als die armen Leute, die nur reden können und nie hören können. Ich war das ganze Gespräch dominieren mit bla 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 die ganze Zeit. Schlimm. Das Gebet, dass man redet mit Gott, will gelernt werden. Denn die Jünger haben zu Jesus gesagt, lehre uns beten, wie Johannes es auch tat. Lesen wir das 9 bis 13 vom gleichen Kapitel. Wollen wir mal sehen. So nun sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr nämlich den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird auch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Ist ein strenges Wort, das, nicht wahr? Nun, was ich sagen will, ist, dass mein Computer hier oben erlaubt es mir zu reden. Es gibt verschiedene Arten und Weisen zu reden. Ich kann ja so reden, dass niemand mich versteht. Viele sagen, das sei Reden im Geist. Und ich bin der Meinung, dass es Reden ist ohne Geist, sehr oft unter den Umständen. Und wenn Gott mich gemacht hat als sein Du, sein Gegenüber, dann will er mit mir reden und ich will mit ihm reden. Aber zu reden im Geist und mit Verstand muss das geordnet werden durch diese unwahrscheinliche Maschine da oben in meinem Kopf. Lasst uns das ein bisschen angucken. Das menschliche Gehirn ist als Computer nicht so genau wie die elektronischen Computer, die wir überall finden und auf unseren Schreibtischen heute haben. Die sind genauer und viel, viel schneller, aber sie sind viel weniger flexibel. Viel weniger. Nun, lasst uns mal gucken, wie das funktioniert. Die Amerikaner, die sind sehr praktische Leute. Und ihre Geheimagenten, die bekommen allerlei Papiere aus fremden Ländern in fremden Sprachen, vor allen Dingen in russischer Sprache ist es gewesen bis jetzt. Und da mussten die Leute anstellen, um langsam und mühsam diese Dokumente in der russischen Sprache ins Englische zu übersetzen und dann zu tippen und zu drucken. Also eine sehr, sehr langwierige, langweilige, kostspielige Arbeit. Da haben sie sich gesagt, der Mensch tut das viel besser. Er hört sich die Sprache an und durch den Mechanismus, der da drin, kann er es gleich, wenn er die Sprachen gelernt hat, in die anderen Sprachen umsetzen und simultan, wenn er gut ist, weitergeben in einer anderen Sprache. Nicht wahr? Das kann der Mensch tun. Wie tut ein Mensch das? Da müssen wir das schnell angucken, zu sehen, wie hoch die Technik ist, mit der uns Gott gebaut hat, damit wir fähig werden, mit ihm zu reden. Sie müssen bedenken, dass Moses sprach mit Gott Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit seinem Freund spricht. Nun, ich finde, das ist eins der hervorragendsten Texte in der ganzen Heiligen Schrift, das. Moses tat das. Und wenn man sich austauscht in einer Sprache, kommt man auf die gleiche Wellenlänge. Nicht wahr? Das ist der Sinn. Dass er denkt wie ich und ich denke wie ihn und ich ihn verstehe und liebe und er mich versteht und mich liebt. Wie tut das ein Mensch? Sie müssen bedenken, dass ein Kind bis es 6 Jahre alt ist, ziemlich, wenigstens hier in Bremen, die deutsche Sprache kann, nicht wahr? Nie wird ein Mensch in so kurzer Zeit, in sechs Jahren, so viel lernen, in so kurzer Zeit, wie ein Kind vom Augenblick der Geburt an, bis es 6 Jahre alt ist und auf die Schule kommt. Was es da lernt, die ganze Grammatik, eine Sprache und alles, was man in einer Sprache vermittelt bekommt, dass das alles in das kindliche Kopf hineingeht in so kurzer Zeit, ist absolut unwahrscheinlich. Nie in dem Leben wird man so schnell so viel wieder lernen, wie in den 6 kurzen Jahren, bis man die Sprache einigermaßen versteht. Nun, wie tut das ein Kind? Wir haben 4 gehabt. Wenn Sie einen Moment überlegen wollen, ich rede aus persönlicher Erfahrung hier. Das Kind, wenn es auf die Welt kommt, kann nicht gucken, das wissen Sie. Ein Auge guckt dahin und ein anderes Auge guckt dahin und kann nicht zentrieren auf die Mutter. Und der größte Augenblick im Leben einer Mutter und des Kindes ist der Augenblick, wo das Kind die Mutter zentriert, also mit beiden Augen zentriert und lächelt. Das erste Mal, dass ein Kind lächelt, ist ein Ereignis, nicht wahr? Haben wir 4-mal gesehen bei kleinen Kindern. Es ist wunderschön, das. Es fixiert die Mutter und das Gesicht trägt ein Lächeln. Und dann guckt es die Mutter an und die Mutter sagt, so was Mütter sagen, ich kann es nicht tun, ich habe meine Frau hier, nicht wahr, sie kann das viel besser als ich. Aber sie sagt Schnuckerli oder was die Frauen sagen oder sagt Dani oder wie wenn es ein Bub ist oder wenn es ein Mädchen ist, Maria oder was sie wollen. Und sie guckt das Kind an und das Kind guckt sie ganz fest an, mit beiden Augen zentriert. Und guckt auf die Lippen der Mutter. Und wie die Mutter sagt, Dani oder Maria, versucht das Kind, das nachzuahmen mit den Lippen. Und die Mutter, wenn sie eine gute Mutter ist, Sie wird die Bewegung ihrer Lippen überbetonen, dass das Kind das nachvollziehen kann mit seinen Lippen. Und dann, während die Mutter sagt, Dani oder Maria, und macht die Bewegung mit den Lippen, probiert das Kind das Gleiche zu tun. Probiert es. Oh, wir haben das durchexerziert mit all unseren vier Kindern. Und die Mutter hat große Geduld und sie sitzt da am Ende des Bettes und das Baby ist hochgehalten mit Kissen, ich frage, damit die Mutter richtig sehen kann. Und das exerzieren sie durch, die Lippenbewegung und die Laute. Und das Kind ist nicht zufrieden, bis es die richtige Lippenbewegung hat und die richtigen Laute hat. Okay? Sie dürfen nicht meinen, dass wenn Sie ein Kind vor einen Fernsehschirm stellen, dass es eine Sprache lernen wird. Lernt es nicht. Hat man probiert. Geht nicht. Muss die Zusammenarbeit sein, ganz persönlich, zwischen der Mutter und dem Baby. Nun, ich will das analysieren, dass Sie verstehen, wie das geht. Wenn man die beiden da hat und Mutter redet mit Kind und Kind sitzt da und ist vergnügt, nicht wahr, dass Mutter für sich selbst hat. Wenn man so ist, dann holt man einen Plexiglasschirm, also ganz und gar durchsichtig von Plastik, dass das Kind die Mutter sehen kann, aber dass es nicht direkt hört, was die Mutter sagt. Die Mutter spricht jetzt durch zwei stereophonische Lautsprecher an beiden Seiten des Bettes, ist aber getrennt von der Mutter durch diesen Schirm, Plexiglasscheibe zwischen den beiden. Aber solange die Stereophonik arbeitet, hört das Kind die Laute von der Mutter genau, wo sie sind. Weil die Lautsprecher stereophonisch sind an beiden Seiten des Bettes. Und die Unterhaltung geht weiter. Das Kind ist vergnüglich und die machen verschiedene Übungen durch, um die Sprache durchzumachen. Um zu sprechen, muss der Computer einen Lehrer oder eine Lehrerin haben. Das ist nötig, dass jede Übung einzeln gemacht wird. Wenn das geschehen ist, dann tut man etwas mittendrin in der Unterhaltung, was sehr böse ist. Man schaltet einen Lautsprecher aus auf einer Seite. Und das Kind wird sofort heulen, heult bitterlich. Denn es sieht die Lippen sich bewegen, aber der Laut von den Lippen kommt von der Seite des Bettes und nicht von dem Gesicht der Mutter. Und das bringt den Computer, der integriert ist, die Laute mit den Bewegungen zu kombinieren, bringt es durcheinander und kann mit dem Problem nicht fertig werden und wird heulen. Wenn Sie dann den Lautsprecher wieder einschalten, dass die Laute dort sind, wo sie in Wirklichkeit sind für das Kind, und er die Laute und die Bewegungen sieht, dann ist das Kind sofort wieder glücklich und wird eine Sprache auf diese Weise weiterhin lernen. Aber es ist die Koordinierung von den Augen mit den Ohren im Gehirn, dass die beiden Organe integriert sind in dem Computer. Diese Koordinierung macht die Erlernung einer Sprache möglich und geschieht nur, wenn Mutter mit Kind so aufeinander reagieren. Und so entsteht die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Nun, das Beten ist nicht anders. Wenn wir zu Gott beten, ist es nötig, dass wir auf die gleiche Wellenlänge kommen. Zuerst vergib uns unsere Schuld. Wenn wir gegen Gott gesündigt haben, ist das Gebet eine leere Übung. Aber wenn wir dieses Gebet des Herrn durchexerzieren, wie Jesus sagte, dass wir es tun sollen, dann werden wir die Sprache, die Rede, das Gespräch mit Gott schnell lernen. Das kann man nicht anders machen als durch die persönliche Interaktion. Mutter mit Kind, Gott mit dem Kind Gottes. Nun, liebe Freunde, was soll man dazu sagen? Adam, als er wurde, als erwachsener Mann, sprach auch mit Gott. Wer hat dem Adam denn die Sprache beigebracht? Ich glaube, dass Gott ihm das getan hat. Adam selber lernte von Gott, und es ist nur richtig, dass wir regelmäßig mit Gott beten und mit ihm reden, in einer Sprache, die verständlich ist. Und das Erste, was wir hier gelernt haben in dem Gebet des Herrn, ist, dass die Frage unserer Schuld gedeckt wird. Dass keine Feindschaft ist zwischen ihm und uns, zwischen unserem Gott und Heiland und unserem Schöpfer. Haben Sie mit ihm heute gebetet? Es geschieht nur, wie ein Freund mit seinem Freund redet. So geschah es mit Moses. Und ich würde Sie sehr herzlich bitten, meine lieben Freunde, sorgen Sie dafür, dass zuerst die Frage der eigenen Schuld in Ordnung ist, und dann wird das Gespräch mit ihm viel leichter kommen, als wenn eine verdeckte oder offene Schuld da ist. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Wenn wir das tun, dann können wir mit Gott reden. Und der Sprachcomputer ist dafür da, dass Gott ein Gegenüber hat. Wissen Sie, wir wohnen in der Schweiz und oft, ja, nicht so sehr oft, aber ab und zu muss meine Frau weggehen, um Einkäufe zu machen. Und dann bin ich allein im Haus. Wenn man viel Arbeit hat, ist es nicht schlecht, allein im Haus zu sein. Aber wissen Sie, wenn man kein Gegenüber hat im Haus und man ein Strohwitwer ist, oder man nennt es im Englischen ein Graswitwer ist, weil die Männer Golf spielen gehen, nicht wahr? Und die Frauen bleiben zu Hause, aber bei uns ist das nicht der Fall. Aber das, wozu wir gebaut sind, ist, dass wir ein Gegenüber haben. Und Gott selber ist Mensch geworden, wie wir, und wir sind durch das Blut Jesu Christi zu seinen Söhnen und Töchtern geworden. Und die Hauptsache ist, wenn unsere Söhne und unsere Tochter nach Haus kommen, oh, da ist das Haus wieder lebendig. Und die Lebendigkeit besteht darin, dass sie miteinander reden. Nicht wahr? Die haben was auszutauschen. Und das ist alles, kommt davon, dass der Mensch tatsächlich imstande ist, Gedanken zu haben und sie auszudrücken. Jetzt komme ich zu einer zweiten Frage und passen Sie auf, verpassen Sie diese Frage nicht. Wenn ein Mensch redet, mit Gott redet oder mit anderen Menschen redet, sollte er, es ist vorteilhaft, wenn er einige Gedanken hat, die er ausdrücken will, nicht wahr? Wenn er viel redet und nichts zu sagen hat, ist das sehr, sehr langweilig und negativ in Bezug auf Aufbau von Gemeinschaft, nicht wahr? Aber überlegen Sie, Alan Turing, der große Computerexpert, vor 20, 30 Jahren, der hat die Welt erschüttert zu der Zeit, indem er sagte, dass ein Computer nicht denken könnte. Sie sagen, ja, Computer sind voller Information und voller Gedanken und programmiert für diese Dinge. Nein, sagt er, sie können nicht denken. Ja, wie meinen Sie denn das, Herr Turing? Er sagte, ich meine es, weil der Computer nicht weiß, was es denkt. Und da hat er recht. Denn wir haben die Fähigkeit, zu überlegen, was wir denken. Wie darf ich das Wort benutzen? Wir sind reflexiv. Also wir sind ineinander gekehrt und introspektiv. Ich kann meine Kalkulationen machen, ich fahre mit meinem Computer und bei jeder Stufe weiß ich mehr oder weniger, was ich tue. Nicht wahr? Ein Computer weiß das nicht. Der Computer arbeitet mit einem Programm und geht durch und weiß nicht, was es tut. Und deshalb sagt Turing, dass der menschliche Computer anders ist als ein elektronischer Computer, weil der Computer weiß nicht, was es denkt. Wissen Sie, was Sie denken? Ich hoffe, jo, Sie sehen so aus, als ob Sie das wirklich, wirklich tun. Und das ist das Schöne. Und das ist, was eine Persönlichkeit ausmacht. Eine Person ist, ja, also Sie sehen, was wir sind, und all das, was dazu gehört. Aber wir haben Gedanken und sie kreisen herum. Wir haben eine Gedankenwelt und wir können sie analysieren, diese Gedanken. Ich überlege, was hältst du von ihm? Was hältst du von dieser Einrichtung? Was hältst du von dieser politischen Bewegung? Und ich drehe mich um und ich denke, ich sehe mit meinen Augen, dann überlege ich, was ich gesehen habe mit meinen Augen und die Gedanken, die ich mache, mit den Impulsen von meinen Augen und von meinen Ohren. Der ganze Mensch ist imstande, in sich selbst zu gucken, was ein Computer nicht tun kann. Und deshalb haben wir noch nicht herausbekommen, wie man eine Person, eine Persönlichkeit erschafft. Das haben wir noch nicht heraus. Wir wissen nicht, wie das geschieht. Das Gehirn kann das tun, obwohl es langsam arbeitet, durch die kolumnaren Zellen da oben, die Sir John Eccles ausgearbeitet hat, wissen wir, dass diese Gedanken in der Zeit getrennt werden, dass man sie von jedem Augenblick an, wie sie durch das Gehirn gehen, angucken können. Wir können reflektieren. Das ist der Unterschied. Nun, wir sollen reflektieren, wozu wir hier sind. Ich glaube, dass Gott uns gemacht hat, dass wir sein Gegenüber sind. Deshalb hat er uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Durch sein Blut und die Vergebung der Sünden. Wissen Sie, unsere drei Buben sind alle Ärzte und der eine ist sogar Oberarzt und er ist 28 Jahre alt. Und wissen Sie, was das Schönste ist? Er kam mit jungen Jahren zum Glauben an Jesus Christus und übergab sein Leben dem Heiland und bekehrte sich, sodass er von neuem geboren wurde durch den Geist Gottes. Aber wissen Sie, was mit das Schönste ist? Jetzt, wo er ein reifer Oberarzt ist, dass wir allerlei besprechen können und entdecken, dass er sehr oft in vielen Punkten, nicht in allen, in vielen Punkten, so denkt wie ich. Und wir diskutieren und reden über diese Dinge. Und er sagt, Daddy, wenn du nicht ins Spital gehst, dann übernehme ich keine Verantwortung. Du hast nämlich eine Polyneuropathie. Gut, ich sagte, einig, fein, aber wie hast du dir Diagnose gestellt? Und er nimmt mich rauf aufs Bett, nicht wahr, und sagt, jetzt musst du aber nicht renitent sein. Du musst tun, was ich sage. Und er macht all die Tests, nicht wahr, die sie machen, und außer, dass er die großen Nadeln in die Nerven steckt, nicht wahr, das tut er nicht. Und wir reden miteinander über diese Dinge, wie zwei erwachsene Menschen, die einige Jahre einander kennen. Und das ist das Schönste. Er ist ein wirklicher Du geworden für mich. Ich kann mich austauschen mit ihm. Ja, was würdest du denn sagen als Diagnose, das. Und für die Behandlung, die Therapie, was? Und dann reden wir über die Therapie, nicht wahr? Das ist so schön. Und der menschliche Computer ist gebaut worden von Gott, dass wir sein Gegenüber sind. Er will uns haben als Söhne und Töchter. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Schöpfer für Sie starb, um die Feindschaft der Sünde wegzunehmen, dass wir miteinander reden können, Angesicht zu Angesicht, wie Freunde, wie Moses es getan hat. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe etwas gesagt vor einigen Tagen, was man falsch verstehen konnte. Ich sagte, ich rede sehr gern mit, sehr vorsichtig, wie ich das sage, mit intelligenten Menschen, nicht wahr? Nun, als ob ich mit unintelligenten Menschen nicht gern rede. Auch das tue ich. Aber ich ziehe es vor, wenn die Rede ein bisschen Spitzen, Pfeffer und Salz in sich hat, verstehen Sie mich, dass man etwas hat, worauf man beißen kann. Und Gott will uns haben als seine Freunde. Stellen Sie sich das vor. Das ist die Basis des Evangeliums Gottes. Die hohe Ehre, dass Gott sich für mich überhaupt interessiert. Angesichts seiner Schöpfung, nicht wahr, und seiner Größe und seiner Heiligkeit, all diese Dinge, es verblüfft einen. Und der menschliche Computer ist die Methode, das zu tun. Nun, ich habe gesagt, wir gucken nach außen mit den Augen und ich sehe Ihre edle Stirn, nicht wahr, von den Photonen, die runterkommen von den Lampen. Und das bildet sich in meinem Gehirn ein elektronisches Bild Ihrer edlen Stirn in meinem Kopf. Und ich sehe das. Die Ohren tun das Gleiche. Ich höre die schöne Orgel, nicht wahr? Ich höre die Stimme des Pfarrers, wenn er so schön anstimmt hier, das tut mir alles gut. Ich kann mit meinem Gehirn nach außen gucken. Und ich habe ja die fünf Sinne, um das zu tun. Wenn ich jetzt dran denke, wie Erdbeeren und Rahm schmecken, nicht wahr? Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, weil ich mir das vorstelle, Erdbeeren und Rahm, nicht wahr? Wunderbar, aber es muss Devonshire Cream sein, nicht wahr? Richtige. Nun, bedenken Sie das, aber bedenken Sie die andere Seite. Ich gucke nach außen und mache mir ein Bild dessen, was außen ist, in meiner Gedankenwelt. Die andere Seite des menschlichen Computers ist diese Seite, dass ich meine Scheinwerfer, meine fünf Sinne, umdrehen kann und nach innen gucken kann. Ich gucke nach außen, klar, die Welt ist schön, die Blumen sind schön, Erdbeeren und Rahm, wunderbar, schmeckt lecker. Nun, wunderbar. Aber ich kann in mein Herz und in meine Gedanken hineingucken. Analysieren. Und das ist das Wesen des menschlichen Computers, dass es introspektiv sein kann. Okay? Und es ist sehr wichtig, dass jeder von uns hier heute Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ab und zu tun. Das Wichtigste ist, dass wir nach außen gucken und sehen, was Jesus für uns getan hat. Aber das andere darf dabei nicht vergessen werden, dass ich sehe in mir, in meinen Gedanken, was er sieht und dann, dass ich Buße tue. Die meisten Menschen haben nicht Zeit, Buße zu tun, weil sie nie oder selten in sich selber gucken, zu sehen, was Gott sieht. Wenn man sagt, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben, denken Sie, was das bedeutet. Das ist die Fähigkeit von diesem Computer, nach außen zu gucken und nach innen zu gucken. Und das macht mich zu einer Persönlichkeit. Es ist sehr gut, wenn man einen Moment still wird, ehe man ins Bett geht abends oder aufsteht morgens und überlegt, was ich noch in Ordnung bringen muss. Und dann sagt zu dem Herrn Jesus, du bist für meine Sünden gestorben, nun bitte wasch mir diese Sünde weg. Es tut mir leid, ich will nicht mehr, ich will mit dir gehen. Und dann wird die ganze Innenwelt, die beleuchtet wird von meinen fünf Sinnen, wenn sie nach innen gucken, gereinigt. Und ich werde weiß wie Schnee, fähig so zu sein, wie Jesus mich haben will für die Ewigkeit, dass ich bereit bin, verschlungen zu werden von der Ewigkeit und die Sterblichkeit verschlungen wird vom Leben. Und das geschieht alles durch diese Fähigkeit, eine Person zu sein, dass ich überlegen kann, wer ich bin. Ich bin gemacht worden als Gegenüber von Gott. Und er will Gemeinschaft mit mir haben. Jetzt, was ich diesen Augenblick sage, ist sehr wichtig, dass man versteht. Es heißt, dass Gott seine Wonne hat an den Menschenkindern. Viele, viele junge Menschen, besonders unter den Studenten ist dies der Fall, leiden an einem Hauptleiden. Und das ist die innere Einsamkeit. Das Problem, dass man keine richtigen Freunde hat. Und das ist, was Jesus gut machen will mit uns. Er sagt, er will unser Freund sein, der alles teilt mit uns. Und das geschieht zuerst durch den Blick nach innen. Man sieht, dass innen es sehr dunkel ist. Und muss reingewaschen werden durch das Blut Jesu, dass ich fähig bin für den Austauschen, für die Gemeinschaft mit ihm. Okay? Nun, wir müssen jetzt eine kleine Schwierigkeit angucken, denn in all diesen Sachen ist es oberflächlich sehr leicht, aber wenn man ein bisschen tiefer guckt, ist es nicht so oberflächlich. Man muss das lernen, das Unterhalten mit anderen Menschen. Ich bin menschlich gesehen, liebe Damen und Herren, ich mache jetzt ein schreckliches Bekenntnis, ich bin ein asozialer Mensch. Ich gehe viel lieber in mein Schneckenhäusel zurück und ziehe mich zurück und habe meine Ruhe und löse meine Probleme in meinem Kopf. So bin ich von Natur. Aber das ist nicht gut. Wenn man Frauen und Kinder hat, da soll man ein bisschen aus sich rausgehen, sich mit denen unterhalten. Das finde ich furchtbar schwer. Viele von uns finden das Gebet eben zu unserem Gott und Heiland schwer. Und dann muss man das wirklich lernen, wie ein Kind es lernt. Und das Kind wird da sitzen, gegenüber der Mutter, nicht wahr, bis es wirklich anfängt zu reden wie ein Wasserfall. Besonders, wenn es kleine Mädchen sind. Wir haben eine Tochter. Und als sie ein Jahr alt war, konnte sie reden wie ein Wasserfall. Und perfektes Deutsch. Wie ein Wasserfall mit einem Jahr. Und wir haben ihr allerlei Geschichten erzählt, nicht nur aus der Bibel. Und sie hat sie alle auswendig gelernt. Und Es ist jetzt eine junge Dame, nicht wahr? Aber jetzt, wenn man sich unterhält mit ihr, ist das ganz anders als auf der Basis von einem kleinen Mädchen, nicht wahr? Ein, zwei Jahre alt. Wir haben ein Gegenüber in ihr. Wir sagen, was denkst du zu dem? Was hältst du von dem? Und diese innere Gemeinschaft ist das, wofür wir gebaut sind. Ich meine, das Schöne in dieser Gemeinde hier ist, dass man so viele liebe Leute findet, die den Heiland kennen und lieben und seine Wege gehen wollen. Und das merkt man, wenn man reinkommt, dass das der Fall ist. Man braucht es nicht auszusprechen, man kann es auch aussprechen, wenn man will, aber man merkt das in der allgemeinen Atmosphäre. Ich komme in viele Gemeinden, nicht wahr? In Australien, in Neuseeland, in Kalifornien, in Kanada. Und das merkt man sofort. Wenn diese innere Gemeinschaft da ist, man guckt zuerst nach außen, sieht alles nach außen, der Computer verarbeitet das, dann guckt man nach innen, sieht, das muss bereinigt werden, das und das habe ich getan, das muss mit Gott in Ordnung kommen, und man macht es in Ordnung. Und wissen Sie, da gibt es dann eine Ausstrahlung von solchen Menschen, die das getan haben. Wenn sie alle zusammenkommen und sie alle den Blick nach innen getan haben und den Blick dann nach außen zu dem Herrn Jesus und es dann bereinigt haben, all das geschieht durch den Computer hier oben. Bedenken Sie das. Was kann man dankbar sein? Nun, ich bin nicht gottlos, indem ich das sage, aber dass Gott so ein wunderbarer Techniker ist, ist doch etwas, was man wirklich, man muss ihn danken, man muss ihn loben, man muss ihn anbeten dafür, dass er sowas alles gemacht hat aus dem Staub der Erde. Dass er Neuronen gemacht hat aus dem Staub der Erde, die Strom leiten. Es ist unglaublich. Und als er sah, dass er einen Computer haben muss, der schneller arbeitet als, nicht wahr, der Berner Computer hier oben im Kopf, da hat er das so gemacht, dass das Cerebellum, das mir das Gleichgewicht gibt, 10, 20 Mal schneller die Impulse leitet als bei anderen Nerven. Hat er alles nach Maß gemacht. Und wenn man das sieht, wird man erfüllt von Bewunderung und von Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich komme mir sehr oft sehr unfromm vor. Ich kann nicht salbungsvoll reden. Ich weiß es nicht. Es ist wie wenn man Sirup einnimmt, nicht wahr? Das klebt über den ganzen Mund. Das kann ich nicht. Aber was wichtig ist, ist, dass man weiß, dass man gebaut ist als Gegenüber für Gott. Das ist, wofür wir hier sind. Und jede Sünde trübt dieses Verhältnis Freund von Freund und so miteinander reden. Sie wissen, wenn Sie Freunde haben, und Sie haben etwas sehr Böses über einen guten Freund gesagt, was ungerecht ist, dass das irgendwie ein schlechtes Gewissen gibt, nicht wahr? Und bis es in Ordnung gebracht wird, kann man die Gemeinschaft, die man früher hatte, nicht wieder haben. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ist doch so. Gut, dann wenn Sie heute Abend nach Haus gehen, überlegen Sie diese Dinge, ob Sie mit Gott reden können, wie ein Freund mit seinem Freund redet. Und dann, wenn nicht, dann fragen Sie ihn, warum. Ob Sie das Gebet des Herrn noch einmal durchbeten, ehe Sie ins Bett gehen, vergib mir meine Schuld, wie ich meinen Schuldigern vergebe. So redet man mit Gott. Also noch etwas über diesen Computer. Er ist so gebaut, wie kein Mensch Technik bauen kann in der heutigen Welt, ganz gleich wie viel Milliarden von Dollar sie reinstecken. Reagan, der sich zu Christus bekennt, hat gesagt, er sehe nicht ein, warum wir Menschen es nicht machen können, wie der Schöpfer es gemacht hat mit uns. Wir können ein Dokument sehen, wollen wir sagen, ich sehe ein Dokument in der russischen Sprache. Früher habe ich Russisch gekonnt, jetzt habe ich vergessen. Und ich will das jetzt in die deutsche Sprache übersetzen. Wissen Sie, wenn ich die Sprachkonventionen von beiden Sprachen kenne, kann ich das tun. So flexibel ist mein Gehirn, das zu tun, dass es das tun kann. Reagan hat gesagt, ich will einen Apparat haben und ich zeige diesem Apparat ein Dokument auf Russisch und dann muss der Apparat das Dokument scannen. Sagen Sie scannen? Ist das verdeutscht jetzt? Ja. Ich muss es eben scannen können und dann mir am anderen Ende das Dokument gedruckt auf bestem Englisch rausgeben am Ende. Das will ich haben. Wenn ein Mensch das tun kann, warum sollte eine Maschine nicht gebaut werden, die das tun kann? Und da hat die Aufgabe Noam Chomsky in die Massachusetts Institute of Technology, MIT, gegeben an der Ostküste Amerikas. Und er hat gesagt, Sie können so viel Geld haben, wie Sie wollen. Das will ich haben. Lass das Instrument das Dokument angucken und dann muss es am anderen Ende das Dokument auf Englisch ausspucken. Das ist, was ich will. Und Noam Chomsky hat das getan. 20, 30 Jahre. Und hat Milliarden von Dollar verbraucht in dem Versuch, das zu tun. Ein Mensch kann es tun. Gib ihm ein paar Kartoffeln und etwas Rumpsteak und er kann es machen. Aber Noam Chomsky hat es jahrelang getan und hat das meiste Geld dort gehabt, an der Ostküste Amerikas. Und letzten Endes schlug ihn sein Gewissen. Und er schrieb ans Weiße Haus, er will kein Geld mehr annehmen, denn mit gutem Gewissen könnte er das nicht tun. Es sei unmöglich, Idiome auf diese Art und Weise vorzuprogrammieren, dass dann tadellos übersetzt wird. Sie wissen, was ein Idiom ist, nicht wahr? Wenn ich sage, ich komme nach Haus, und meine Frau sagt, ja, wann? Und ich sage, ja, ich bin nicht ganz sicher. Aber wenn die Kühe nach Haus kommen, wie die Engländer sagen, dann komme ich. Nicht wahr? Also wenn die Zeit reif ist, heißt das, ist ein Idiom. Ein Computer will anfangen, Kühe zu übersetzen, nicht wahr? Und da ist man verloren, hat nichts mit Kühen zu tun. Idiome kann man nicht so übersetzen. Und er hat es dann aufgegeben. Aber das menschliche Gehirn tut es ohne jegliche Schwierigkeit. Nun bedenken Sie dieses, die Fähigkeit dieses Gehirnes, eine Sprache zu erlernen, ist nur sehr kurze Zeit da. Zum Beispiel ein Kind zwischen einem Jahr und sechs Jahren kann es tun. Wenn Ihre Mutter eine Türkin gewesen wäre, würden Sie ohne weiteres Türkisch reden. Unsere Kinder, die sind in den Jahren in der Türkei mit uns gewesen. Und sie haben natürlich sehr viel mit den türkischen Kindern zu tun gehabt. Wenn sie sich gegenseitig ein bisschen ärgern, welche Kinder tun das nicht, schimpfen sie sich aus in Türkisch, immer noch heute. Stellen Sie sich das vor. Das bleibt, was ein Kind gelernt hat in der Jugend, bleibt. Bedenken Sie, wie wichtig es ist, wenn Sie Kinder haben, dass bis Sie sechs Jahre alt sind, Sie wenigstens auf eine Art und Weise, die Kinder verstehen können, all die biblischen Geschichten kennen. Das werden Sie nie vergessen. Was unsere Kinder hervorrücken für Geschichten, die ich ihnen erzählt habe in ihrer Jugend, so erstaunlich, ich habe nicht gewusst, dass ich es getan habe, aber die wissen ganz genau. Aber diese Fähigkeit ist nur da eine begrenzte Zeit. Gott gibt uns so eine hohe technische Möglichkeit, Sprachen zu erlernen, nur solange es nötig ist. Denn ein Kind muss das lernen, bis es sechs, sieben Jahre alt ist, damit es dann weiter lernen kann. Aber diese hohe technische Fähigkeit muss nicht unbegrenzt erhalten bleiben, bis wir 20, 30 Jahre alt sind. Dann hätten wir schon längst die Sprache erlernen müssen und nicht zu faul sein müssen. So verschwindet diese hohe Technik, wenn man 6, 7, 8, 9 Jahre alt ist. Nun, unsere Kinder, wir haben gesagt, wir reisen sehr viel, wir müssen dafür sorgen, dass sie das maximal lernen, solange sie lernen können. Und man lernt am besten zwischen 1 Jahr und 6 Jahren Sprachen. Und da haben wir dafür gesorgt, dass sie zusammenkamen mit all den französisch sprechenden Kindern in Genf. Und wir haben es sowieso getan in der Türkei. Und die haben dann Türkisch gelernt. Und jetzt haben sie viel vergessen, aber sie haben es doch gelernt. Und sie konnten es tadellos reden. Nun, liebe Freunde, bedenken Sie an die Sparsamkeit Gottes. Sie wissen, dass Sparsamkeit ein besonderes Wort hat. Das heißt Parsimony auf Englisch. Also, dass man unnötige Energie nicht ausgibt für irgendetwas. Zum Beispiel, als wir im Internat waren, wo wir sagen, wir wurden bestraft, weil wir zu spät kamen für den Gottesdienst. Jeden Morgen um 7.30 Uhr, nicht wahr? Man kam zu spät und dann kam der Präfekt auf uns zu und sagt, du, wiederum zu spät. Du schreibst mir bis heute Abend 1000 Mal, ich muss nicht zu spät kommen für die Kapelle. Und da musste man das 1000 Mal schreiben in bester Handschrift und ihm einhändigen am Abend. Und dann war man nicht so schnell spät das nächste Mal, nicht wahr? 1000 Mal ist viel. Und wir haben gedacht, das ist ja 1000 Mal, ich muss nicht zu spät kommen für die Kapelle. Das ist eine riesige Arbeit. Wissen Sie, was wir getan haben? Wir haben Stifte angefertigt, 6 Stifte auf einmal, nicht wahr? Alle richtig eingestellt, dass alle Spitzen richtig auf dem Papier standen. Und dann schrieb man, ich muss nicht zu spät kommen für die Kapelle um 7.30 Uhr. Aber jede Bewegung kam automatisch 6 Mal raus. Und da musste man 6 Mal weniger Arbeit tun. Nun, ich halte das für sehr intelligent, nicht wahr? Es ist, was man Sparsamkeit nennt, Parsimony nennt. Aber die Schwierigkeit war, dass wenn man einen Fehler machte, der gleiche Fehler kam 6 Mal. Und da konnte man sehr leicht erkennen, wer diese hochintelligente Methode, um Strafe herumzukommen, wie er das getan hat. Nun, wenn man bedenkt, dass Gott uns diese Fähigkeit gegeben hat, eine Sprache zu erlernen, und hat uns 6 Jahre gegeben, dass wir das tun, ist es auch eine Art Sparsamkeit von Intelligenz. Denn warum muss man so einen Apparat erhalten für alle Leben, Jahre des Lebens später, wo man diese Fähigkeit nicht braucht? Denn wenn man 7, 8, 9 Jahre alt ist, muss man nicht Türkisch anfangen, nicht wahr? Ich würde Ihnen nicht raten, denn es ist nicht gut. Vielleicht ist es gut, aber es ist mühsam. Ein Freund von mir hat erzählt, wie er Latein lernte. Und er hat ein lateinisches Textbuch bekommen. Und in dem Textbuch, ich muss es leider Englisch sagen, denn ich kann es Deutsch nicht sagen. Es wird nicht reimen auf Deutsch, aber Sie werden es verstehen. Latin, also Latein, is a language dead as dead can be. Latein ist eine Sprache, tot wie nur tot sein kann. Latin is a language as dead can be. First it killed the Romans, and then it killed me, and now it's killing me. Zuerst hat es die Würmer getötet, und jetzt ist es dabei, mich zu töten, nicht wahr? Nun, überlegen Sie, wenn Kinder ihre Sprachen lernen können, bis sie 8, 9 Jahre alt sind, was das für Zeit schenkt für andere Dinge, die gelernt werden müssen. Unsere Kinder, sie haben die Sprache nie erlernen müssen. Sie hatten sie geschenkt. Dann hatten sie Zeit für die Wissenschaften. Und das Ergebnis war, dass sie alle promovieren konnten, bis sie 24 Jahre alt waren. Das war das Ergebnis. Und es ist nicht mühsam, mit dem Computer in dem flexiblen Zustand eine Sprache zu analysieren und zu scannen, wie sie es tun, wenn man es zur richtigen Zeit tut. Aber wenn man anfängt, wie in den Schulen, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Jahre alt, bis der Mann und die Frau zwei, drei Kinder haben, nicht wahr? Und dann fangen sie an, Sprachen zu erlernen. Das geht nicht. Oder man schickt sie in fremde Länder als Missionare. Und sie sitzen da in fremden Ländern und können nicht reden, 6, 7 Jahre, weil sie keine Basis haben. Es ist sehr, sehr unwirtschaftlich, das. Wir haben gesagt, meine Frau und ich, wenn wir entdecken, dass die Lehrer in der Schule nicht taugen, nehmen wir keine Rücksicht. Denn das Kind kann die Jahre nicht, sich nicht leisten zu verschwenden. Muss einfach einen guten Lehrer haben. Denn das menschliche Gehirn wird gebaut, der Computer wird gebaut anhand der Genetik auf dem DNA-Molekül, aber auch anhand der Umwelt. Und wenn das menschliche Gehirn maximal gefordert wird von einem guten Lehrer, weiß man, dass die Verdrahtung des Gehirns gefördert wird durch die herausfordernde Umwelt. Also eine schlechte Schule bringt Atrophie des Gehirns mit sich. Denken Sie, was das bedeutet. Und da haben wir unsere Schulen Leuten übergeben, auch in Amerika ist genau das Gleiche, Leuten übergeben, die wunderbaren Fähigkeiten unseres Schöpfers in uns nicht erkannt haben. Deshalb sind die christlichen Schulen eine Sache, die man sehr unterstützen soll, dass man Lehrer bekommt, die Bibel und Gottes Wort und den Heiland lieb haben, damit sie ihre Schüler auch so mitlieben werden. So, meine Damen und Herren, das wird genügen für den menschlichen Computer. Er ist äußerst flexibel. Er ist nicht sehr schnell, aber er kann überall angewandt werden, wenn man weiß wie. Und man kann das IQ eines Kindes weit über das hinausheben, als was die Genetik ihm geben würde, wenn der Lehrer es versteht, das zu tun. Wenn Sie einen schlechten Mathematiklehrer haben, werden Sie das durchs Leben tragen, wenn Sie nicht nachholen können. Aber vor allen Dingen, dass man lernt, mit Gott zu reden. Und das ist eine Sache von dem sprechenden Computer. Ich sollte diesen letzten Punkt nicht vergessen. Wird nicht mehr als 5 Minuten dauern. Das Gehirn hat 2 Hemisphären, das wissen Sie. Also die linke Seite und die rechte Seite. Roger Sperry, der den Nobelpreis bekommen hat, 1981, der hat entdeckt, dass die beiden Hemisphären beide ihren eigenen Willen haben. Aber dass die dominante Hemisphäre meist die linke ist und die bedingt die Sprache. Die rechte Hemisphäre bedingt die Kunst und Mustererkennung. Wenn aber etwas in der rechten Hemisphäre, in der linken Hemisphäre, die sonst die Sprache bedingt, geschieht, ist es möglich, dass die rechte Hemisphäre, die Kunst sonst bedingt, das übernimmt, was die linke sonst tut. Also, darf ich das Wort benutzen? Es ist ein klassisches Beispiel von Redundanz. Die hohe Technik sorgt immer dafür, dass wenn ein Bestandteil eines Apparates kaputt geht, andere Bestandteile da sind, die es automatisch übernehmen, dass das ganze System nicht kaputt geht. Also wenn die rechte Seite nicht in Ordnung ist, die linke Seite nicht in Ordnung ist, kann sich die rechte Seite sich so gewöhnen, das zu übernehmen, dass man nicht merkt, oder man merkt es nur bei besonderen Testen, dass die andere Seite kaputt ist. Und Redundanz, also dass man immer auf Reserve etwas vorhanden hat, ist ein Zeichen von hoher Planung. Und der Mensch ist hoch geplant, sodass wenn die Computerseite kaputt geht, die für die Sprache sorgt, dann wird die Rechte das übernehmen, dass man nicht dann stumm ist für das Leben. Man kann dann weiterhin reden von der rechten Seite aus. Gut, das ist das Wesen des menschlichen Gehirns. Es zeigt die höchste Stufe von Durchdachtsein, von Planung, die es gibt. Jemand hat gesagt, ein Physiker, dass das menschliche Gehirn die höchste Negentropie hat im ganzen Universum. Also es gibt keine größere Ordnung, die in dem ganzen Universum als die Ordnung, die Negentropie, die man im Gehirn findet. Und das Gehirn, der Sprachcomputer, ist das Organ, womit wir mit Gott und mit anderen reden können. Da hat Gott sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir mit ihm reden. Das heißt, dass wir mit ihm beten. Denken Sie nur nicht, dass die Gebetsstunden in dieser Gemeinde unwichtig sind, nur für ein paar, fakultativ. Das soll nicht sein. Es ist das Wichtigste, was es gibt, dass wir mit ihm reden und er mit uns durch sein Wort. So, meine Damen und Herren, jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Nacht und danke Ihnen, dass Sie so still waren. Ich habe sehr wenig gläserne Blicke gesehen.